Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Wir werden einzelne Patientinnen und Patienten heilen können. Wir wollen all diesen Menschen helfen. Also diese KT-Zelltherapie kann durchaus mehrere hunderttausend Euro pro Patient kosten. Und das ist natürlich was sehr komplex ist.
Jedes Jahr bekommen in Deutschland etwa eine 500.000 Menschen die Diagnose Krebs. Manche Krebsarten können mittlerweile relativ gut behandelt werden, andere sind leider sehr aggressiv. Krebs ist laut dem Statistischen Bundesamt die zweithäufigste Todesursache, gleich nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele Forscherinnen und Forscher weltweit kämpfen gegen diese Krankheit, indem sie zum Beispiel neue Therapiemöglichkeiten suchen. Und in den vergangenen Jahren hat sich da auch viel getan. Es gab einige Nobelpreise für herausragende Forschung auf diesem Gebiet. Ich bin heute am Exzellenzcluster iFIT zu Gast. iFIT steht für Image Guided and Functionally Instructed Tumor Therapies und ist das einzige onkologische Exzellenzcluster. Geforscht wird in Tübingen. In der ersten Episode über dieses Cluster vom August 2022 ging es schon um den Kampf gegen Krebs mit veränderten T-Zellen, also Zellen unseres Immunsystems. Heute erkläre ich euch nochmal, wie diese sogenannte KT-Zelltherapie in groben Zügen funktioniert, und mein Gast erforscht gerade, wie man diese Therapie noch besser machen kann.
Ja, mein Name ist Josef Leibold. Ich habe eine Juniorprofessur an der Universitätsklinik Tübingen, bin hier als Arzt in der Onkologie tätig und ich bin am Exzellenzcluster iFIT als Wissenschaftler tätig.
Erstmal grundlegend, wie entsteht Krebs? Was passiert da in unserem Körper?
Ja, also Krebs ist vom Grundsatz her eigentlich eine genetische Erkrankung. Also das bedeutet, aus einer normalen Zelle entsteht eine Tumorzelle. Und das passiert, indem sogenannte Tumorsuppressorgene, das sind Gene, die dafür wichtig sind, dass eben kein Tumor entsteht, mutiert werden und dadurch deren Funktion verloren geht. Gleichzeitig passiert das ein Onkogen, das sind solche Gene, die dafür verantwortlich sind, dass eben ein Tumor entstehen kann, ebenfalls, dass da eine Mutation in so einem Onkogen entsteht. Und wenn diese zwei Dinge ganz vereinfacht gesprochen zusammenkommen in einer Zelle, das heißt, dass so ein Tumorsuppressorgen verloren geht und dass ein Onkogen aktiviert wird, dann kann aus einer normalen Zelle eine Tumorzelle werden. Und das ist dann das, was wir leider tagtäglich in der Klinik sehen und behandeln.
Also nochmal, denn das ging jetzt sehr schnell. Wir bestehen aus Zellen, das wissen wir alle. Und diese Zellen wachsen und teilen sich. Das passiert meist ganz kontrolliert. Da spielen sogenannte Proto-Onkogene eine Rolle, die helfen dabei. Und bei der Teilung wird unser Erbgut kopiert, also die Gene. Wenn es aber eine Fehlfunktion bei der Kopie gibt oder eine Mutation den Prozess durcheinander bringt, dann kann das dazu führen, dass die Zellen unkontrolliert wachsen. Dann werden aus den Proto-Onkogenen Onkogene. Und die Vorsilbe Onko sagt uns schon, was jetzt passiert. Es gibt ein unkontrollierbares Zellwachstum und das kann zu Tumoren führen. Aber damit das nicht passiert, haben unsere Zellen einen Schutzmechanismus, damit sie sich also wie gerade erklärt nicht in Tumorzellen verwandeln. Damit Krebs entsteht, müssen also zwei Dinge aufeinandertreffen. Zum einen muss es irgendeinen Auslöser dafür geben, dass die Onkogene sozusagen entfesselt werden. Zum anderen muss auch die Schutzfunktion kaputt sein. Aber was sind die möglichen Auslöser für so eine Mutation?
Der Hauptrisikofaktor, den wir alle nicht beeinflussen können und der einfach von selbst sozusagen mit auf den Weg gegeben wird, ist das Alter. Ja, je älter wir werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Tumorerkrankung entwickeln. Zum einen liegt es daran, dass jeden Tag tausende Zellen im Körper tatsächlich in irgendeiner Form Fehler machen in der DNA, die grundsätzlich auch mit einer Tumorentstehung assoziiert sein können. Und je älter wir werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser entarteten Zellen dann auch tatsächlich zu einem Tumor führen. Zum anderen sind natürlich andere Mechanismen im Alter, wie zum Beispiel das Immunsystem, sind etwas weniger wachsam und dadurch erhöht sich ebenfalls das Risiko, dass eine Tumorzelle überlebt und entsprechend zur Tumorentstehung führen kann. Ist also ein Faktor, den wir alle mit auf den Weg bekommen, wenn wir älter werden und den wir nicht beeinflussen können.
Und dann gibt es natürlich ein paar Faktoren, die wahrscheinlich auch hinlänglich bekannt sind, die wir sehr wohl beeinflussen können. Ein Hauptrisikofaktor für die Tumorentstehung ist das Rauchen. Dadurch steigt das Risiko, Krebs zu entwickeln, deutlich an. Und zwar in der Lunge, das ist klar, aber auch im Hals-Nasen-Rachenraum oder in der Harnblase.
Von daher, nicht zu rauchen kann definitiv das Risiko minimieren. Weiterhin, Alkohol ist ebenso ein bekannter Faktor, der zur Tumorentstehung beitragen kann. Auch da der Weg, den der Alkohol nimmt im Körper, ist da zu nennen. Das ist die Speiseröhre, der Magen, auch im Hals-Rachenraum, aber natürlich auch die Leber, wo der Alkohol dann schlussendlich verstoffwechselt wird und auch Schaden anrichten kann. Dann Sonnenexposition, UV-Strahlung, besonders assoziiert mit der Tumorentstehung an der Haut. Und ein weiterer Risikofaktor, der auch gerade in der westlichen Welt immer relevanter wird, ist natürlich das Übergewicht, das ebenfalls einen Beitrag dazu leisten kann, dass das Risiko, an Krebs zu erkranken, erhöht ist.
Das sind jetzt mal die Hauptrisikofaktoren, aber natürlich gibt es auch andere, zum Beispiel eine genetische Komponente bei manchen Krebsarten. Ich frage mich allerdings, warum reagiert überhaupt das Immunsystem nicht oder nicht ausreichend gegen Krebszellen?
Also unser Immunsystem macht eigentlich einen sehr, sehr guten Job, muss man sagen. Weil wenn man sich überlegt, wie viele tausende Zellen wahrscheinlich in jedem Körper tagtäglich entarten und vom Immunsystem erkannt werden als eine Zelle, die nicht mehr gesund ist und abgeräumt werden, dann muss man sagen, das Immunsystem macht einen wirklich tollen Job und verhindert, dass wir nicht alle schon in sehr jungen Jahren eine Tumorerkrankung entwickeln, weil diese Prozesse finden dennoch mit einer gewissen Häufigkeit tagtäglich bei jedem Menschen statt. Jetzt kommt es natürlich aber immer mal wieder vor, dass vielleicht so eine Zelle, die entartet, gleichzeitig auch einen Mechanismus entwickelt hat, sich dem Immunsystem zu entziehen, weil sie zum Beispiel ein Protein auf der Zelloberfläche hochreguliert, das verhindert, dass die Immunzellen aktiv gegen diese entartete Zelle werden. Wenn solche Dinge eben gleichzeitig passieren, dann kann es trotzdem zur Tumorentstehung kommen.
Gibt es einen Unterschied bei den verschiedenen Krebsarten, wie das Immunsystem reagiert?
Selbst innerhalb einer Krebsart kann es Unterschiede geben, wie das Immunsystem reagiert. Wir haben zum Beispiel manchmal Tumore, die haben sehr, sehr viele Mutationen. Also die haben jetzt nicht nur das Onkogen angeschaltet und den Tumorsuppressor ausgeschaltet, sondern die haben sehr viele weitere Mutationen, teilweise mehrere 10.000 Mutationen, die in diesen Tumorzellen entstanden sind. Und diese Mutationen oder diese Tumorzellen sind dann besonders immunogen. Das bedeutet, diese Zellen werden vom Immunsystem besonders gut erkannt und von den Immunzellen attackiert und abgeräumt. Und wenn man jetzt vom Lungenkrebs ausgeht, kann sein, dass ein Patient eben einen sehr immunogenen Tumor hat und einen anderen Patient das überhaupt nicht hat, wo die Tumorzellen überhaupt nicht vom Immunsystem erkannt werden. Also das kann innerhalb einer Tumorerkrankung sehr heterogen sein. Und gleichzeitig gibt's aber auch Unterschiede zwischen den Tumorerkrankungen. So sind zum Beispiel die hämatologischen Tumorerkrankungen tendenziell eher weniger immunogen als die soliden Tumorerkrankungen, wenn man es jetzt mal ganz, ganz oberflächlich betrachtet. Ja, also da gibt es durchaus Unterschiede sowohl zwischen Tumorerkrankungen als auch innerhalb einer Tumorerkrankung.
Was ist der Unterschied zwischen hämatologischen und soliden Tumorerkrankungen?
Ja, also hämatologische Tumorerkrankungen sind Tumorerkrankungen, die eben vom Blut ausgehen, von den Blutzellen, und solide Tumorerkrankungen sind Erkrankungen, die von soliden Organen ausgehen, wie zum Beispiel der Lunge, dem Magen, der Speiseröhre oder der Niere zum Beispiel. Also das sind grundsätzlich zwei völlig verschiedene Entitäten, auch was dann nachher die Behandlung anbelangt.
Wie kann man das körpereigene Immunsystem gegen Krebszellen mobilisieren? Was sind da bislang die Möglichkeiten?
Also es gibt ein ganz diverses Programm an Therapien, wie man versucht, das Immunsystem gegen verschiedene Tumorerkrankungen zu mobilisieren. Zum einen, was in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und auch zu Recht sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, das sind diese sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Dafür wurde auch im Jahr 2018 der Nobelpreis für Medizin verliehen. Also das sind wirklich Therapien, die ein sogenannter Gamechanger in der Medizin dargestellt haben. Und was das genau bedeutet oder was da genau dahinter steckt, ist, es gibt in der Interaktion zwischen Tumorzellen und Immunzellen gewisse Hemmmechanismen. Die Tumorzellen regulieren also verschiedene Proteine auf der Zelloberfläche hoch, die verhindern sollen, dass die Immunzellen gegen diese Tumorzelle aktiv werden.
Um da mal ein sehr unwissenschaftliches Bild zu malen, damit man es sich besser vorstellen kann. Die Tumorzelle hält sich also ein paar Zweige vor den Bauch und die Immunzelle kommt vorbei und denkt sich, oh, ein schöner Busch, aber erkennt eben nicht mehr die zu bekämpfende Tumorzelle.
Und die Checkpoint-Inhibitoren haben dahingehend die Arbeit der Onkologie revolutioniert, als dass wir Antikörper entwickelt haben, die genau diese negativen Mechanismen auf den Tumorzellen blockieren und dadurch dem Immunsystem erlauben, wieder aktiv zu werden und die Tumorzellen abzuräumen.
Wieder mein Buschbild. Diese Checkpoint-Inhibitoren nehmen der Tumorzelle also die Zweige weg. Und dann ist sie wieder deutlich für das Immunsystem als Tumorzelle zu erkennen.
Das körpereigene Immunsystem ist eine Waffe, die wir, wenn wir sie richtig einsetzen in der Onkologie, die wirklich extrem tolle Effekte mit sich bringen kann, muss man sagen. Wir haben Patientinnen und Patienten gehabt, die quasi im Endstadium ihrer Tumorerkrankung waren und man hat dann diese Checkpoint-Inhibitoren zum ersten Mal zur Anwendung gebracht und die Tumorläsionen sind tatsächlich wie weggeschmolzen, kann man sagen. Ja, und die Patientinnen und Patienten sind auch Jahrzehnte nach der ersten Behandlung immer noch tumorfrei.
Allerdings ist es so, dass das leider nicht bei allen Patientinnen und Patienten funktioniert. Diese Therapien klappen bei ungefähr einem Viertel der Betroffenen. Bei den anderen drei Vierteln funktioniert es leider nicht so gut.
Wenn ein Tumor sehr immunogen ist, das heißt grundsätzlich die Immunzellen, die Tumorzellen erkennen können, dann funktioniert das meistens sehr gut. Es gibt aber eben auch alle diese Tumore, die eben nicht so immunogen sind und bei denen funktioniert das dann leider nicht so gut. Und den Patienten können wir mit diesen Checkpoint-Inhibitoren per se jetzt nicht nachhaltig helfen.
Aber zum Glück gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die bispezifischen Antikörper. Die verbinden die Tumorzelle direkt mit der Immunzelle. Und auch wenn die Immunzelle die Tumorzelle erst nicht erkannt hat, wird sie ihr jetzt quasi vor die Nase gehalten und sie kann sie erkennen und attackieren.
Und dann gibt's eben auch die CAR-T-Zellen, das was ist, an dem ich in den letzten Jahren auch geforscht habe. CAR-T-Zellen sind T-Zellen, die genetisch modifiziert werden. Das heißt, wir entnehmen normale, in Anführungsstrichen normale T-Zellen aus den Patienten und verändern die dann genetisch in vitro, also im Reagenzglas.
Also, normalerweise hat jede T-Zelle im Körper eines Menschen eine gewisse Aufgabe. Zum Beispiel soll sie gegen eine virusinfizierte Zelle vorgehen oder gegen eine entartete Zelle kämpfen. Nun ist aber eine Tumorzelle keine Viruszelle. Wenn Tumorzellen im Körper sind, sollten möglichst viele T-Zellen gegen diesen Tumor kämpfen. Und genau da setzt die CAR-T-Zelltherapie an. CAR-T steht für Chimera-Antigen-Rezeptor. Mit diesem Rezeptor gibt man der Zelle sehr vereinfacht gesagt eine andere Aufgabe. Sie soll also zum Beispiel nicht mehr Viren attackieren, sondern Tumorzellen. Man entnimmt also dem Patienten Blut, die körpereigenen T-Zellen werden dann im Labor modifiziert und zu Tumorkillern gemacht und bringt sie wieder in das Immunsystem des Patienten. Klingt super. Ich frage mich nur, was passiert, wenn dann so ein Patient plötzlich von einem Virus attackiert wird?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber wir entnehmen ja nicht alle T-Zellen aus den Patientinnen und Patienten, sondern wir entnehmen natürlich nur einen Bruchteil der T-Zellen. Das heißt, wir haben immer noch genug T-Zellen, die ihre physiologische, also ihre normale Aktivität erfüllen. Und dementsprechend haben wir keine Probleme, dass die Patientinnen und Patienten jetzt besonders anfällig für eine andere Erkrankung sind, weil wir ihnen sozusagen die T-Zellen geklaut haben, die diese Aufgabe übernehmen.
Die CAR-T-Zelltherapie ist schon in die Routinetherapie bei gewissen Krebserkrankungen übergegangen. Zwei Formen dieser Therapie sind in Deutschland zugelassen. Es gibt also Patientinnen und Patienten, bei denen sonst nichts gewirkt hat, denen man dann mit dieser neuen Therapieform helfen konnte.
Und dann kamen die CAR-T-Zellen ins Spiel und wir haben nachhaltige Effekte gesehen. Patientinnen und Patienten, die auch jetzt noch mehrere Jahre nach der CAR-T-Zelltherapie tumorfrei sind und ein glückliches und gesundes Leben leben können. Das heißt, das ist natürlich ein Durchbruch und jedem Patient, dem wir damit helfen können, ist ein toller Erfolg und dementsprechend ist das wirklich auch eine Erfolgsgeschichte der Medizin der letzten Dekaden.
Ihr ahnt es aber wahrscheinlich schon, auch hier gibt es Nachteile. Zum einen ist da der Aufwand.
Also es wird quasi für jeden Patient individuell ein Produkt hergestellt. Jedem Patienten werden die T-Zellen entnommen, werden dann in einem aufwendigen Verfahren in vitro, also im Labor, genetisch modifiziert, dann expandiert, also vermehrt und den Patientinnen und Patienten dann rückinfundiert. Das ist ein Prozess, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, der natürlich unter extrem sterilen Bedingungen stattfinden muss, damit keine Kontamination in dieses Zellprodukt kommt und dass wir den Patienten dann mit der Infusion eben nicht zusätzlich auch eine Infektion aufbürden. Und all diese Dinge sind sehr aufwendig, zeitintensiv und damit auch sehr teuer. Also diese CAR-T-Zelltherapie kann durchaus mehrere hunderttausend Euro pro Patient kosten. Und das ist natürlich was sowohl logistisch als auch vom finanziellen Aufwand sehr komplex ist.
Leider kann es auch zu Nebenwirkungen kommen.
Es gibt da zwei Dinge, die anzusprechen sind. Das eine ist ein sogenanntes Cytokine-Release-Syndrom. Das heißt, dass die T-Zellen, aber auch andere Immunzellen im Körper vermehrt Botenstoffe ausschütten, die dann dem Patienten auch sehr zu schaffen machen und wo auch teilweise dann Intensivbehandlungen notwendig werden und in einigen Fällen das leider auch für den Patienten tödlich ausgegangen ist. Und dann gibt's noch eine weitere Toxizität, die im Gehirn der Patienten tatsächlich stattfinden kann. Da ist bisher von biologischer Sicht noch weniger bekannt, wie es dazu kommt. Ist auch deutlich seltener als das Cytokine-Release-Syndrom. Aber auch da gibt's mittlerweile therapeutische Herangehensweisen, die dann entgegensteuern und das Ganze gut kontrollieren. Und dann ein weiterer Nachteil ist, dass die Therapie sehr gut funktioniert in einigen hämatologischen Erkrankungen, in soliden Tumorerkrankungen allerdings bisher noch nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht hat.
Das heißt, bei bestimmten Blut- und Lymphdrüsenkrebserkrankungen, also bei bestimmten Leukämien und Lymphomen, kann die CAR-T-Zelltherapie eingesetzt werden. Dazu gehören die akute lymphatische Leukämie und einige Non-Hodgkin-Lymphome. Forscherinnen und Forscher hoffen allerdings, dass in Zukunft weitere Krebserkrankungen damit therapiert werden können. Josef Leibold hat gerade wichtige Forschungsgelder eingeworben, und zwar durch einen ERC Starting Grant. ERC steht für European Research Council, und dieser unabhängige Forschungsrat vergibt Fördergelder, um vielversprechende Projekte zu unterstützen. Josef Leibolds Arbeit wird nun mit insgesamt 1,5 Millionen Euro über einen Zeitraum von 5 Jahren gefördert.
Wir können die Forschung nur machen, wenn wir entsprechende finanzielle Mittel haben. All diese Dinge, die wir tun, sind sehr teuer und dementsprechend brauchen wir natürlich auch die finanziellen Voraussetzungen, das zu machen. Und von daher sind diese 1,5 Millionen, die wir dafür bekommen haben, um genau diese Forschung zu machen, natürlich für uns extrem wichtig, weil es ist zwar ein risikoreiches Projekt, das definitiv, aber wenn es funktioniert, dann kann das aus meiner Sicht wirklich einen Durchbruch bringen, was die CAR-T-Zelltherapie in den soliden Tumorerkrankungen anbelangt. Und diese 1,5 Millionen geben mir die Freiheit, genau diese risikoreiche Forschung zu machen und dann hoffentlich auch erfolgreich zu sein.
Des Weiteren sind diese ERC Starting Grants auch sehr prestigeträchtig. Sie sind schwer zu bekommen. Man durchläuft einen mehrstufigen Prozess, bei dem ein Großteil der Bewerberinnen und Bewerber schlussendlich ausgesiebt wird und mit leeren Händen dasteht. Und die Projekte, die dann gefördert werden, die bekommen sehr viel Sichtbarkeit.
Das heißt also, sowohl für die Forschung als auch auf persönlicher Ebene ist es natürlich ein sehr großer Erfolg und über den ich mich sehr freue, aber wo es auch natürlich dann jetzt wieder Druck gibt und wo man sagt, jetzt muss man auch liefern. Von dem her muss man sich noch mehr motivieren und noch mehr Gas geben, dass das dann auch alles erfolgreich funktioniert.
So, und was wird mit diesem ERC Starting Grant gefördert? Josef Leibold will Tumorzellen zunächst in einen Ruhemodus versetzen, um sie für spezifisch auf den Krebs angesetzte Zellen des Immunsystems besser angreifbar zu machen.
Ja, wir wollen hauptsächlich eben dran arbeiten, die CAR-T-Zell-Therapie in soliden Tumorerkrankungen ebenfalls erfolgreich zu machen. Also zum einen sind wir der Überzeugung, dass die CAR-T-Zell-Therapie in soliden Tumorerkrankungen nur erfolgreich sein kann, wenn man sie kombiniert mit ganz klassischen Therapieansätzen, wie zum Beispiel der Chemotherapie oder den zielgerichteten Therapien. Der Grund dahinter ist, dass wir denken, dass wir die Tumorlast grundsätzlich reduzieren müssen, um eben für die CAR-T-Zellen weniger Ziele zu haben, die dann schlussendlich auch die T-Zellen eventuell überfordern. Und das können wir eben mit klassischen chemotherapeutischen Ansätzen machen. Da gehen viele Tumorzellen zugrunde und wir haben eine geringere Tumorlast. Das ist der eine Punkt. Zum anderen wissen wir aber auch, dass Chemotherapien in vielen Tumorzellen jetzt nicht einen klassischen Zelltod induzieren und dass die Zellen dann weg sind, sondern dass die Tumorzellen auch in die sogenannte zelluläre Seneszenz gehen können. Was das genau bedeutet, ist, dass die Tumorzellen sich zwar nicht mehr teilen, also sie sind in so einer Art Winterschlaf, aber sie sind auch nicht weg.
Achtung, Zungenbrecher, zelluläre Seneszenz ist also, wie wir gerade schon gehört haben, ein Phänomen, bei dem Zellen sich nicht mehr teilen. Das ist natürlich schon mal gut, wenn so eine Tumorzelle sich nicht mehr teilt, dann wächst der Tumor erstmal nicht mehr. Aber diese seneszenten, also sagen wir mal schlafenden Tumorzellen, die machen dennoch weiter Probleme.
Sie senden ganz viele Botenstoffe nach rechts und links aus und generieren dann ein Mikromilieu, das sehr immunfeindlich ist in vielen Fällen. Und wenn wir jetzt also so eine Kombinationstherapie aus Chemotherapie und CAR-T-Zell-Therapie machen, dann wissen wir, dass die CAR-T-Zellen trotz der geringeren Tumorlast nicht gerne in dieses Mikromilieu reingehen, weil sie eben ein sehr immunfeindliches Milieu vorfinden. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir die CAR-T-Zellen so verändern, dass sie sich in diesem Milieu wohlfühlen und dass sie gerne da reingehen. Und dazu wollen wir eben mehr über diese Tumorzellseneszenz lernen und dann die CAR-T-Zellen so genetisch modifizieren, dass sie genau sagen, das ist genau der Ort, wo ich hin will, das ist genau die Zielzelle, die ich umbringen will, und dann diese verbleibenden Tumorzellen eben erfolgreich abräumen.
Okay, wollt ihr wieder ein nicht wissenschaftliches Bild, das ich mir gerade ausgedacht habe? Wir sind jetzt mal eine T-Zelle oder noch besser eine CAR-T-Zelle, also eine genetisch veränderte T-Zelle, die ein Auftragskiller ist, was Tumorzellen angeht. Die Tumorzellen sind also unser Feind, den wollen wir bekämpfen. Ein Feind schläft in einer Ecke, was schon mal gut ist. Aber als wir uns ranpirschen wollen, merken wir, dass der Feind wahnsinnig stinkt. Und zwar so sehr, dass wir uns gar nicht mehr rantrauen und lieber die Flucht ergreifen. Josef Leibold würde mich als CAR-T-Zelle jetzt am liebsten so verändern, dass ich mich an den Feind ranpirsche und den Gestank als unwiderstehlichen Duft wahrnehme, der mich nicht mehr abschreckt. Jetzt aber wieder zurück zur Wissenschaft und zu den Fakten. Welche Methoden benutzen Sie dabei?
Ja, also wir nutzen ganz viele verschiedene Methoden. Wir haben natürlich die Möglichkeit, durch das, dass wir die T-Zellen sowieso genetisch modifizieren, da weitere genetische Veränderungen einzubringen. Wir nutzen da auch ganz zeitgemäß Methoden wie zum Beispiel das CRISPR-Cas9-System. Das ist ein System, das einen eben erlaubt, spezifische Veränderungen in der DNA vorzunehmen. Man kann wirklich jede mögliche Mutation in den T-Zellen induzieren und dadurch die T-Zellen umprogrammieren. Und das ist ein sehr eleganter Ansatz, der auch noch relativ jung ist. Auch dafür gab es den Nobelpreis in den letzten Jahren. Und das ist was, was wir sehr häufig anwenden und eben das uns erlaubt, die T-Zellen spezifisch umzuprogrammieren, zusätzlich zu diesem chimären Antigenrezeptor, den wir ohnehin schon in die T-Zellen einbringen. Und wir können da deren Eigenschaften so verändern, dass sie sich, wie gesagt, in diesem eigentlich immunfeindlichen Milieu der Tumore wohlfühlen und dass sie da gerne reingehen und ihren Job erledigen, der eben ist, diese Tumorzellen abzuräumen.
Da Sie an einer Krankheit forschen, die viele Menschen betrifft, ist das bestimmt auch ein großer Druck, der auf Ihnen lastet, oder?
Ja, definitiv. Das ist Druck und Ansporn zugleich. Wenn man die Patientinnen und Patienten in der Klinik sieht, wie verzweifelt sie hoffen, dass wir wissenschaftlich den nächsten Schritt gehen und ihnen neue therapeutische Möglichkeiten anbieten können, dann ist es natürlich ein großer Druck. Aber auf der anderen Seite denkt man sich auch, okay, also wir wollen allen diesen Menschen helfen und dann geht man auch vielleicht spät abends nochmal gerne ins Labor, weil man sagt, okay, das hat eine Erfolgsaussicht und wir können den Patientinnen und Patienten dann langfristig eine neue Therapie anbieten und dann wäre das natürlich auch ein toller Erfolg. Von dem her ein Druck, ja, aber ich sehe es eher als einen Eustress, einen positiven Stress, der mich motiviert, jeden Tag meine Arbeit zu machen und neue therapeutische Optionen zu entwickeln.
Die Exzellenzcluster-Initiative fördert ja vor allem Grundlagenforschung und so ist es auch hier. Josef Leibold und seine Kolleginnen und Kollegen möchten besser verstehen, wie Tumorzellen und Immunzellen interagieren. Denn je besser man diese Interaktion versteht, desto besser kann man auch eingreifen.
Und das ist eine Sache, die eben die Forschung mit sich bringt, dass wir besser verstehen, was die Tumorzelle für einen Einfluss auf die T-Zelle hat, aber auch vice versa, was die T-Zelle für einen Einfluss auf die Tumorzelle hat. Das heißt, da kriegen wir definitiv neue Erkenntnisse, wie dann im Endeffekt so eine Therapie aussieht, wenn sie idealerweise funktioniert ist, dass wir im Idealfall eben eine Chemotherapie oder eine zielgerichtete Therapie den Patientinnen geben, dadurch schon mal einen Großteil der Tumorzellen abräumen und dann zusätzlich eben diese CAR-T-Zellen infundieren, die dann zusätzlich zu dieser schon erfolgreichen Therapie dann die verbleibenden Tumorzellen abräumt und auch langfristig eben eine Verbesserung der Lebenssituation und der Lebenszeit für den Patienten mit sich bringt.
So tief wie Sie in der Materie drin sind, glauben Sie, dass Krebs in absehbarer Zeit komplett besiegt werden kann?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt Forscherinnen und Forscher, die wahrscheinlich durch die Podcasts gehen und sagen, ja, das ist möglich und das muss möglich sein. Ich bin jetzt seit 16 Jahren in der Krebsforschung und dass wir jetzt alle Patientinnen und Patienten heilen können, das wäre eine tolle Vorstellung. Wir werden einzelne Patientinnen und Patienten heilen können, die dann auch eine langfristige Prognose haben, auch wenn sie eine metastasierte Erkrankung haben. Ich würde aber eher davon ausgehen, dass wir die allermeisten Patienten eher in eine chronische Erkrankung überführen können, die immer eine Therapie brauchen, wo wir aber auch immer wieder neue Therapien anbieten können, die ihnen dann helfen.
So, und damit sind wir auch am Ende dieser Episode angelangt. Für mich war es eine Achterbahnfahrt. Zum einen höre ich, dass es Gamechanger gibt in der Krebstherapie. Ich freue mich also für alle, denen dadurch geholfen werden konnte. Dann höre ich, dass es leider nicht bei allen funktioniert, kann mir also vorstellen, wie viele Menschen enttäuscht werden mussten. Und dann geht die Achterbahn wieder nach oben, wenn ich höre, was Josef Leibold mit seinem Team da gerade macht. Drücken wir ihm und allen Betroffenen die Daumen, dass er damit Erfolg hat. Wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder hinterlasst eine Bewertung und unterstützt damit diesen Podcast. Ich würde mich freuen. Bis nächsten Monat. Bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.